Auch die Torwachen, Frederick of Harley und die anderen in der großen Halle, gafften ihn an, als sei er von den Toten auferstanden, ehe sie ihn freudestrahlend begrüßten. Nachdem Julian einige erklärende Worte gesagt hatte, wandte er sich an seinen Steward. »Ist meine Schwester noch hier?« Frederick nickte, dann kritzelt er auf eine seiner Tafeln. »Sie hat ihre übrigen Kinder hergeholt, um abzuwarten, was geschieht.« Julian ging hinauf zum Wohngemach. Kate wusste bereits von seiner Heimkehr, eine der Mägde hatte ihr die Neuigkeit erzählt. Julian fand seine Schwester in Gesellschaft eines halbwüchsigen Knaben und zweier kleiner Mädchen. Als er eintrat, kam sie mit ausgestreckten Armen auf ihn zu. Sie lächelte und Tränen rannen über ihr Gesicht. »Ich bin so froh, Bruder.« Es klang aufrichtig, aber Julian ahnte, dass es eine Lüge war. Wie sollte sie froh darüber sein, dass ihr Mann und ihr Erstgeborener tot waren, der fremde Bruder aber weiterleben durfte? Immerhin war er dankbar, dass sie ihn offenbar nicht hasste. »Kate.« Er nahm ihre Hände, aber Kate befreite sich und schlang die Arme um seinen Hals. »Es tut mir leid«, sagte er leise. »Wenn ich geahnt hätte, was er vorhatte, hätte ich ihn hier eingesperrt. Kate, es tut mir leid, dass ich nicht besser auf deinen Jungen Acht gegeben habe.« Für ein paar Herzschläge vergrub sie das Gesicht an seine Schulter, doch als sie sich von ihm löste, hatte sie sich gefasst. »Er war 18 Jahre alt, Julian. So alt wie du, als du mit Edmund Tudor in Wales gekämpft hast. Vater war mit 16 bei Agincourt. Alexander hatte recht. Er war alt genug. Es war nicht deine Schuld. Und ich will nicht, dass du dir Vorwürfe machst. Edward of March hat Alexander und Simon auf dem Gewissen, nicht du.« »Ich bin anderer Ansicht«, bekundete der Jüngling am Tisch. »Das ist Roland, unser Zweitältester«, stellte Kate vor, und sie klang ein wenig nervös. »Und Martha und Agnes, unsere beiden Kleinen.« Die Mädchen waren vielleicht 8 und 10 Jahre alt. Sie knicksten höflich, die Gesichter blass und spitz vor Traurigkeit. Julians Brust zog sich zusammen. Er zwinkerte ihnen zu. »Willkommen in Warringham, Martha, Agnes. Ich freue mich, euch kennenzulernen.« Er sah zu dem Jungen. »Das gilt auch für dich, Roland. Obwohl ich es vorziehen würde, wenn du aufstehst, während deine Mutter uns bekannt macht.« Roland streckte demonstrativ die Beine vor sich aus. »Tatsächlich?« »Roland, bitte«, schalt seine Mutter müde. Julian schaute dem aufsässigen Knaben in die Augen, und er sah dort Schmerz, Zorn und Enttäuschung. Die ersten beiden Empfindungen konnte er verstehen, für die letzte brauchte er einen Moment. »Kopf hoch, Junge«, sagte er kühl. »Ich bedauere, dass meine Rückkehr von den Toten deine Pläne durchkreuzt, aber du wärst so oder so nicht Earl of Warringham geworden. Es gibt noch ein paar ältere Cousins, deren Anspruch auf den Titel mindestens so gut wäre wie deiner.« Roland errötete bis in die Haarwurzeln und schlug den Blick nieder. »Geh mit deinen Schwestern hinunter in den Garten«, befahl Julian. »Ich habe mit deiner Mutter zu reden.« »Danke, Onkel. Aber mir ist gerade nicht danach, mich in eurem blöden Garten zu ergehen. Ich würde viel lieber hören, wie ihr euch herausredet und erklärt, warum mein Vater und Bruder tot sind und ihr noch lebt.« Julian kam die Frage in den Sinn, ob er mit 14, 15 auch so eine Pestbeule gewesen war. Er erkannte sich selbst in diesem zornigen Flegel, und er war sich durchaus bewusst, dass das der Grund war, warum er ihn nicht mochte. »Niemand hat es gern, wenn ihm ein Spiegel vorgehalten wird, der ihn hässlich erscheinen lässt«, dachte er. »Hör zu, Roland. Du bist herzlich eingeladen, dich mit mir anzulegen, wenn es dich erleichtert. Aber was hättest du erreicht, wenn du mich zwingst, dich am Kragen vor die Tür zu setzen? Denkst du nicht, deine Mutter macht genug durch? Also wie wär's, wenn du ihr die Szene einfach ersparst? Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.« Roland schwankte noch einen Augenblick, dann schlenderte er hinaus. Julian setzte sich neben Kate auf die Fensterbank. »Seid ihr enteignet?« Kate schüttelte den Kopf. »Warwick hat unsere Güter der Verwaltung seines Stewards unterstellt, aber es war keine Rede davon, dass sie an die Krone fallen. Es könnte noch kommen. Es wird ein paar Monate dauern, ehe unser selbsternannter König die Zeit findet, sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern, wie Lancastrianer posthum als Verräter zu verurteilen.« »Ich weiß. Und wie steht es mit dir und Warringham?« »Auch nicht rosig, schätze ich. Er hielt kurz inne, ehe er sagte, »Ich war bei deinem Sohn, als er starb, Kate.« Sie kniff die Augen zu. »Oh, Gott sei gepriesen, er ist nicht Mutterseelen allein im Schnee gestorben.« »Nein. Willst du es hören oder lieber nicht? Erzähl mir alles, Bruder.« Sie ergriff seine Hand und hielt sie fest. Julian sah erstaunt darauf hinab. Das Gleiche hatte Blanche früher auch oft getan. Er lehnte den Kopf zurück gegen die Mauer und ließ das Gemetzel im Schnee vor seinem geistigen Auge noch einmal stattfinden. Doch er bemühte sich, ihre Trauer mit seinen Worten zu lindern und nicht zu vermehren. »Er hat kaum gelitten«, schloss er. »Und er war so gefasst, Kate. Sehr tapfer. Gott verflucht. Er war ein so guter Mann. Besser als ich. Manchmal denke ich, er hat mir mehr beigebracht als umgekehrt. Und wenn ich daran denke, dass er sein Leben weggeworfen hat, um ausgerechnet Marguerites Anerkennung zu gewinnen, dann könnte ich die Fäuste gen Himmel schütteln, denn das Opfer ist sie nicht wert. Aber er ist in Frieden gestorben.« Seine Schwester weinte, während sie ihm lauschte, aber wann immer er stockte, forderte sie ihn mit einer Geste auf, fortzufahren. Und das tat er, weil er wusste, dass sie diese Dinge hören musste. Sie kamen sich nahe in dieser Stunde der Erinnerung und Trauer. Julian hatte zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dass es seine Schwester war, deren Hand er hier hielt. Lucas Durham klopfte Julian mit leuchtenden Augen die Schulter. »Warringham, alter Haudegen, immer für eine Überraschung gut. Willkommen im Diesseits und willkommen zu Hause, solange es das noch ist.« Grinsend fegte Julian die Pranke von seiner Schulter. »Nimm die Hände von mir!« Frederick schenkte Wein in drei Becher, zückte seine Tafel und schrieb, »Die junge Witwe deines Wildhüters, mit der er es treibt, hat ihn kaltgestellt, also sieh dich vor, Julian, er ist derzeit nicht wählerisch.« Sie flachsten eine Weile und Julian spürte die Anspannung der letzten Wochen allmählich von sich abgleiten. Dann tauschten sie Neuigkeiten aus. Lucas berichtete von den Unruhen in London, Frederick von seiner Heimkehr nach der Schlacht und vom Erfolg der diesjährigen Pferdeauktion und des Jahrmarktes. Julian konnte die Vorstellung kaum aushalten, dass es bald ein anderer sein würde, der die Früchte all ihrer Mühen erntete. Aber noch war der Zeitpunkt nicht gekommen, darüber zu sprechen. Stattdessen beantwortete er die neugierigen Fragen seiner Freunde über seine Verwundung, Genesung, Gefangenschaft und Flucht. Schließlich klopfte Lucas nachdenklich mit dem leeren Becher auf den Tisch, und als er aufschaute, war seine Miene ernst geworden. »In einer Woche lässt er sich krönen. Machen wir uns nichts vor. Niemand wird das mehr verhindern. Marguerite wird sich an ihren Cousin, den König von Frankreich, wenden und ihn um Hilfe bitten. Aber wie es damit steht, wissen wir nicht. Somerset ist irgendwo in den Midlands, heißt es.« »Und wie steht es in Wales?« fragte Julian. »Schlecht«, antwortete Lucas ernst. »Jasper Tudor hat die Absicht, in Pembrokeshire eine neue Truppe aufzustellen, aber letzte Woche haben wir erfahren, dass Black Will Herbert Pembroke belagert und eingenommen hat. Mehr wissen wir nicht.« »Gott schütze dich, Blanche«, murmelte Julian. »De facto hat Edward of March jetzt die Macht in England und in Wales«, schrieb Frederick. »Und wir sind der Meinung, dass du fliehen solltest.« Julian runzelte die Stirn. »Das könnt ihr euch aus dem Kopf schlagen. Ich reite nach Westminster. Das ist besser, als hier zu warten, bis Edward of March seine Finstermänner nach Warringham schickt, um mich zu verhaften. Außerdem wollte ich immer schon mal eine Krönung sehen.«